Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sounds of Christ. Triggerwarnungen. Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
Heute gehen wir in den Landkreis von Regensburg. Wir bleiben also in Deutschland. Es ist der 8. September 2013, ein Sonntag, der zwischen den vielen warmen und sonnigen Tagen heute eher trüb und regnerisch ist. Der Tag ist im Wetterrückblick extrem auffällig, weil er der erste Tag seit langem mit Regen und nicht mal einer halben Stunde Sonne ist, wohingegen am Vortag noch so 11 Sonnenstunden sind. Und obwohl das Wetter und die Ereignisse des Tages in keiner Korrelation zueinander stehen, passt die Grundstimmung zu der Nachricht, die die örtliche Polizei an diesem Tag erreicht. Um euch die Geschichte von diesem Tag zu erzählen, müssen wir aber über ein Jahr in der Zeit zurückgehen. Es ist der 25. Mai 2012. An diesem Abend ist die 26-jährige Maria Baumer mit ihrem Verlobten Christian F. auf dem Anwesen seiner Eltern bei Bernhardswald eingeladen. In den späten Abendstunden fahren Maria und Christian zurück in die gemeinsame Wohnung nach Regensburg. Maria ist ein absoluter Familienmensch und glaubt an Gott. Sie wird am 16. Januar 1986 zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Barbara geboren. Maria und Barbara sehen sich, wie viele Zwillinge, ziemlich ähnlich. Maria trägt ihre dunkelblonden Haare lang, Barbara kurz, und es sind eher die Gesichtszüge der beiden, die die Verwandtschaft unverkennbar machen. Maria studiert Bioökologie und beendet bald ihren Studiengang. Mit der Hochzeit im September 2012 wollen die 26-Jährige und ihr Verlobter Christian das Glück besiegeln. Doch dazu kommt es nicht. In den Abendstunden des 25. Mai 2012 trifft das Paar in der gemeinsamen Wohnung in Regensburg ein und geht wie gewohnt zu Bett. Christian F. beginnt den Morgen des 26. Mai 2012, also den Tag darauf, mit einer Joggingrunde. Christian F. stammt aus Bernhardswald in der Nähe von Regensburg, ist 27 Jahre alt und Medizinstudent. Nebenbei arbeitet er als Krankenpfleger. Mit einem Intelligenzquotienten von 113 gilt Christian allgemein als besonders intelligent. Es ist relativ warm und sonnig, als Christian F. am Morgen von der Joggingrunde gegen 10 Uhr wieder zu Hause eintrifft. Zu seiner Verwunderung ist Maria aber nicht mehr zu Hause. Er sieht dann, dass um 9.12 Uhr eine Facebook-Nachricht bei ihm eintrudelte. Absender Maria Baumer. Sie schreibt: Mein Schatz, es tut mir weh, aber ich kann nicht anders. Verzeih mir. Du weißt, was ich gesagt habe. Ich liebe dich.
Boah, so eine Nachricht möchte man wirklich nicht auf der eigenen Facebook-Page lesen.
Nee, auf gar keinen Fall. Ein paar Tage verstreichen jetzt und als Christian am 29.05. immer noch nichts von seiner Verlobten gehört hat, meldet er sie als vermisst. Das letzte Mal habe er die 26-Jährige am Samstagmorgen in der gemeinsamen Wohnung vor seiner Joggingrunde gesehen. In den kommenden Monaten setzen sowohl Christian als auch Maria Baumers Familie alle Hebel in Bewegung, um die junge Studentin zu finden. Ende November 2012 treten Marias Verlobter und ihre Schwester in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY auf. Sie sprechen über den Fall und Christian zeigt sogar Marias Handy und ihren Verlobungsring, beides habe sie zurückgelassen. Hier spricht Christian über das Verschwinden von Maria.
Man kann es nicht in Worte fassen. Also, es war die ersten Wochen schon schlimm, wo man einfach nichts wusste. Die Ungewissheit da war und dann, je mehr Zeit vergeht, jeder Monat, der vergeht, jede Woche, die vergeht, ja, wird die Verzweiflung größer.
Einmal eine Info vorab. Ich weiß, dass es die Tonsequenz mit der unveränderten Stimme auch gibt. Ich habe mich aber dennoch bewusst dazu entschieden, die verzerrte Version zu nehmen. Da habe ich mich dann auch ein bisschen an der ZDF-Inforeportage orientiert. Und die Aktenzeichen XY-Sendung zeigt den 27-jährigen Christian F. unter anderem in einer Kirche. Er sagt, er bete dafür, dass seine Verlobte zurückkommt.
Ich versuche ihr durch Wünsche oder Gebete, kann man es nennen, ja, Kraft zu schicken oder einen Wunsch zu schicken, dass sie sich meldet. Weil das ist der Wunsch, den wir alle haben.
Ich hoffe sehr. Und das Vorurteil habe ich nur, weil es genug Situationen in unserem Podcast bisher gab, in denen es genauso war, dass er die Wahrheit sagt und gerade keine Späße nicht, aber keine Lügen auftischt, weil ich finde zu sagen, ich bete dafür, dass und dann vielleicht sogar schon zu wissen, was passiert ist oder whatever, schuld daran zu sein, wäre absurd und absolut ekelhaft.
Ja, ich finde auch, es wirkt hier in den beiden Sounds, die wir gerade schon gehört haben, so als hätte er Hoffnung, dass Maria irgendwo diese Sendung sieht und zur Besinnung kommt, wieder zurückzukommen. Und dabei weiß Christian F. aber ganz genau, dass es nicht mehr möglich ist.
Nee. Oh.
Die Polizei ist sich jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass sich Maria Baumann nicht einfach aus dem Staub gemacht hat. Und ab dem 7. März 2013 ermitteln sie dann auch in Richtung eines Mordfalles. Mittlerweile sind jetzt schon 10 Monate seit dem Verschwinden von Maria vergangen und noch immer gibt es keine konkreten Hinweise. Und in der Hoffnung, so Fortschritte zu machen, richten die Beamten der Kripo Regensburg eine eigene Ermittlungsgruppe namens Maria ein. An dieser Stelle ist für die Ermittler ein Gewaltverbrechen überhaupt nicht mehr auszuschließen. Am 15. August 2013 durchsucht die Polizei das Waldstück an der Wegstrecke zwischen Bernhardswald und Regensburg im Bereich Rossbach. Ganz ohne Erfolg, keine Hinweise zum Verbleib von Maria Baumer. Und das bringt uns zum 8. September 2013, dem verregneten Sonntag, an dem die Ermittler eine Meldung erhalten. Pilzsammler hatten an diesem Sonntag in genau diesem Waldstück in Rossbach menschliche Überreste gefunden. Auffällig ist dabei aber, dass der Ort erst vor einem Monat durchsucht worden war und keine Hinweise zu finden waren. Die menschlichen Überreste sind von einer weißen Schicht umzogen, die sich später als Brandkalk herausstellt. Das ist ein Stoff, der auf dem Bau beispielsweise Verwendung findet, als Trocknungs- oder Neutralisationsmittel. Und die Ermittler vermuten jetzt, dass der Täter so versucht hat, die Identität zu verschleiern. Ein Versuch, der kläglich scheiterte, muss man sagen, denn die Forensik kann bestätigen, hier handelt es sich um die sterblichen und unvollständigen Überreste von Maria Baumer.
Oh nein.
Ja, und das bedeutet jetzt natürlich das Ende der Suche, aber gleichzeitig auch traurige Gewissheit, dass sie nicht einfach weggegangen oder weggelaufen ist.
Ja.
Die Unvollständigkeit des Skeletts, also beispielsweise das Fehlen des Kehlkopfes, kann teilweise ja auf wilde Tiere zurückgeführt werden. Aber man ist sich ganz sicher, Maria ist ganz klar einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Da besteht gar kein Zweifel dran. Und was den Verlobten angeht, in seiner Geschichte kommen immer wieder Ungereimtheiten auf. Er habe oft von Anrufen gesprochen, doch für diese gibt es gar keine Hinweise. Und auch die Nachricht, die Christian F. am Morgen des Verschwindens von Maria erhalten habe, stammte nicht von ihr. Das können IT-Experten belegen. Am 12. September 2013 wird Marias Verlobter Christian als dringend tatverdächtig festgenommen. Er befindet sich von dort an in der JVA Straubing in Untersuchungshaft und wird dort psychiatrisch betreut. Marias Leichnam wird am 21. September 2013 nach natürlich ausgiebiger rechtsmedizinischer Untersuchung beigesetzt und die Angehörigen können jetzt Abschied nehmen. Sie wird in ihrer Heimat Muschenried im Kreis Schwandorf beerdigt. Im Juli 2014 ist man sich sicher, Christian F. hat kurz vor dem Verschwinden viele Daten und Erinnerungen des Paares von seinem Laptop gelöscht. Daten, die von Spezialisten wiederhergestellt werden können und später Teil des kommenden Prozesses sein werden. Unter anderem ist auch in den Suchanfragen ersichtlich, dass sich der Beschuldigte vor dem Verschwinden und dem Tod seiner Verlobten über das perfekte Gift und den perfekten Mord mit Betäubungsmitteln beispielsweise informiert hatte. Betäubungsmittel und Psychopharmaka, deren Blister man später bei Christian F. zu Hause fand. Die Computerdaten geben aber auch über ein mögliches Motiv Aufschluss. Der Beschuldigte habe sich wohl kurz vor dem Verschwinden offenbar in eine seiner Patientinnen verliebt, die dies aber nicht erwiderte. Die Ermittler erklären, dass Christian F. von dort an dann angefangen habe, die junge Frau zu stalken.
Es gab eine junge Frau, das war eine Zeugin in dem Verfahren, die war Patientin des Verlobten gewesen. Und im Rahmen der Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass er ein intensives Interesse an ihr entwickelt hatte.
Die Ermittlerin, die wir hier gerade gehört haben, erklärt auch, dass die junge Frau eines Morgens im Bett des Beschuldigten aufwachte und sich an gar nichts mehr erinnern konnte. Und sie vermutet jetzt, dass Christian F. ihr etwas in den Drink getan hat und meldet es der Polizei. Ja, und im Blut der jungen Frau kann daraufhin dann tatsächlich Lorazepam festgestellt werden.
Was ist er denn für ein Typ? Unabhängig jetzt mal vom Wissen, dass er am Ende zum Mörder wird. Ja. Was?
Am 4. April 2016 wird Christian F. der Körperverletzung an der Frau angeklagt. Hinzu kommt eine Anklage wegen Besitz von Material, das den Missbrauch von Kindern zeigt und auch Kindesmissbrauch selbst. Und dieser Anklage liegt eine Durchsuchung seines Laptops zugrunde. Darauf konnte nämlich Material, auf dem der Missbrauch von Minderjährigen zu sehen ist, bei ihm gesichert werden und auch unter anderem Fotos, die ihn bei der Misshandlung mehrerer Minderjähriger zeigen. Aber im Fall von Maria Baumer gibt es immer noch wenig Fortschritt. Die Spurensicherung will sich jetzt nochmal den Brandkalk, mit dem die Überreste überzogen waren, genauer anschauen. Und mit Glück finden sie vielleicht noch ein paar Spuren. Optimal wäre es natürlich, den Brandkalk wieder zu verflüssigen, um somit andere Partikel oder Hinweise sicherzustellen. Das sei aber nach Rücksprache mit Experten und Kollegen auf dem Gebiet nicht mehr möglich. Was der Spurensicherung jetzt aber noch übrig bleibt, ist die harte kristalline Masse nach und nach feinsäuberlich mechanisch zu zerlegen, was ein Heidenaufwand ist und sehr zeitintensiv. Aber am Ende lohnt es sich. Es können insgesamt 23 Haare sichergestellt werden. Der Großteil der Spuren gehört zu Maria, aber 4 Haare können ihrem Verlobten Christian F. zugeordnet werden. Und hier nochmal, es handelt sich da um den Brandkalk und nicht um die Überreste. An den Überresten wären die Haare des Verlobten vielleicht gar nicht so auffällig gewesen. Sie waren ja zusammen und sie lebten ja auch zusammen. Aber da geht es jetzt um die Masse, mit dem der Täter versucht hat, die Identität des Opfers zu verschleiern. Aber trotz der ganzen Indizien und Beweise wird das Verfahren gegen Christian F. im Fall Maria Baumer 2018 eingestellt. Angeblich gäbe es nicht genügend Beweise für eine Verurteilung.
Nee.
Ja.
War's jetzt?
Das war's noch nicht. Aber das war es nur nicht, weil sich einige Leute da reingekniet haben, dass es das eben nicht war.
Oh, ich bin gespannt.
Die Ermittler raten jetzt Marias Zwillingsschwester Barbara, Beschwerde einzulegen. Und dazu wendet sie sich an eine Strafrechtlerin aus München. Und hierüber sagt Marias Schwester im ZDF-Interview Folgendes.
Am Anfang, da kannte sie die Akten aber noch nicht. Da hat sie uns gefragt, ob wir uns das wirklich antun wollen und ob wir die Sache nicht lieber ruhen lassen sollen, weil es einfach unglaublicher Kraftaufwand ist. Und dann kam der Anruf, sie hat sich die Akten angeschaut. Sie möchte das unbedingt machen. Und sie möchte von uns das Einverständnis, dass wenn die Beschwerde schief geht, dass sie ein Klageerzwingungsverfahren macht mit uns. Und da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, jetzt habe ich jemanden an meiner Seite, der in das gleiche Rohr pfeift. Und ich habe mich bestätigt gefühlt, dass ich nicht aufgegeben habe.
Boah, das ist Oh Mann, man hört so viel Emotionen in diesen Sätzen und in der Art und Weise, wie sie darüber spricht. Bin total gerührt davon, wie viel Hoffnung sie zumindest jetzt gerade in diesem Satz so empfindet und dass man richtig spüren kann, was damals in ihr vorging.
Voll. Ich muss auch sagen, ich finde es so schön zu hören, dass Marias Schwester Barbara dadurch jetzt Zuspruch und Unterstützung erfährt und auch, dass sie niemals aufgegeben hat, für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Und man hört ja auch noch hier, wie sie selbst extrem gerührt noch davon ist, wahrscheinlich endlich verstanden zu werden. Und ja, die Bemühungen tragen dann auch Früchte. 2019 wird der Fall wieder aufgenommen. Im Zuge dessen wird auch Marias Kleidung noch einmal überprüft und auf ihr kann Tramadol festgestellt werden. Und dieses Medikament ist zum Beispiel in Kombination mit Lorazepam extrem gefährlich und ein tödliches Gemisch. Lorazepam war das Medikament, bei dem mit Abstand am meisten Blister bei Christian F. gefunden wurden. Also auch er als Medizinstudent wusste wahrscheinlich um die Tödlichkeit dieses Gemischs. Es ist der 16. Verhandlungstag, als Christian F. endlich spricht. Er habe sich Marias Leiche entledigt, der Tod sei aber ein Unfall gewesen. Darauf besteht er felsenfest. Das Urteil im Fall Maria Baumer lautet aber: schuldig für Mord aus niedrigen Beweggründen in heimtückischer Begehung. Man ist sich hier seitens der Staatsanwaltschaft, der Experten und der Nebenklage ziemlich einig, dass Christian F. nicht den Mut gehabt habe, sich von Maria kurz vor der Hochzeit zu trennen, weshalb er ihren Tod plante und den Mord durchführte. Maria Baumers Verlobter Christian F. wird zu lebenslanger Haft verurteilt.
As he should be.
Ja. Also ich glaube, da sind auch wir uns einig, dass da wahrscheinlich er für seine neue Liebe, die ja ihm seine Liebe gar nicht erwiderte, irgendwie frei sein wollte. Und das hatten wir ja hier schon ein paar Mal, dass Ehepartner denken, es ist leichter, die Verlobte oder den Partner halt zu töten, anstatt sich von ihm oder ihr zu trennen. Und es ist einfach so eine Linie, die sich durch so viele Fälle zieht und noch einmal mehr beweist, dass Beziehungstaten oder die Liebe eines der ältesten Motive ist, wenn man das so sagen kann. Also Geld und Liebe sind, glaube ich, die ältesten Motive der Welt.
Ja, nicht umsonst kann man sehr, sehr häufig auf jeden Fall im Umkreis und im engeren Familienfreundeskreis anfangen, bei Vermissten oder auch bei Getöteten zu schauen, ob es da jemanden gibt, der verdächtig wirkt oder die verdächtig wirkt, weil es viel zu häufig passiert. Und wie du sagst, diese Beziehungstaten, ich bin so schockiert darüber, dass jemand wirklich glaubt, dass das die Lösung ist, dass das the way ist, dieses Problem für sich zu lösen. Aber es hat halt auch was mit feige sein zu tun. Feige sein, die Konsequenzen nicht ausbaden zu wollen, auch die familiäre Auswirkung dann am Ende. Also wenn du dich kurz vor der Hochzeit von deiner Verlobten trennst und sagst so, ich habe da jetzt jemanden gefunden, der nicht mal besser zu mir passt, weil das kann er gar nicht wissen. Er findet nur optisch, dass diejenige ansprechender ist für ihn und dass er da aber auch so schnell agiert. Er kann sie ja gar nicht so persönlich kennengelernt haben, denn dann hätte er gewusst, dass sie gar nichts von ihm will.
Ja, und auch, dass sie dann in seinem Bett aufgewacht ist am nächsten Tag.
So gruselig.
Was ja super unfreiwillig, also unfreiwilliger kann es ja gar nicht sein, wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst.
Ja.
Und vor allem, wenn auch dieses Lorazepam bei ihr dann nachgewiesen werden konnte, was ja offensichtlich dann durch ihn zugebracht wurde, ja.
Und das ist auch der gleiche Wirkstoff, den er angewandt hat in Kombination mit dem anderen, den ich jetzt gerade nicht recallen kann, aber um
Tramadol.
Tramadol, um diese tödliche Wirkung oder gefährliche, tödliche Wirkung zu erzielen.
Genau, Tramadol ist in Kombination mit diesem Lorazepam, also ich habe gelesen, es kann zu Atemaussetzern führen und in hoher Dosis dann zum Tod. Und
oha.
Es konnte auch ich meine, es konnte auch später im Knochenmark von Maria Baumer festgestellt werden, dass es da diese Rückstände gibt.
Ach du Kacke.
Aber was wir auch auf jeden Fall nochmal ansprechen müssen, der Fall hat ja super viel Aufsehen erregt und das hat nicht nur einen bestimmten Grund, aber vor allem den Grund, dass der Mörder ja im nationalen Fernsehen aufgetreten ist, auf liebenden Freund gemacht hat, bei Aktenzeichen XY nach seiner Verlobten gesucht hat und dann aber mit im Studio saß und ja, selber wusste, er hat sie getötet und hat aber alle um seinen Finger gewickelt und hat sich als liebenden Freund ausgegeben.
Das ist der Fall, den man immer wieder auf YouTube sieht, wo steht, dieser Mörder saß bei Aktenzeichen XY?
Ja.
Ach, krass. Oh, ich habe das schon so oft gesehen, also einfach vorgeschlagen bekommen unter den Videos, die ich sonst so gucke, True Crime Videos. Und dachte immer so, boah, spannend, den muss ich mir irgendwann mal anschauen. Habe ich aber nicht. Und jetzt kennen wir ihn.
Ja, ich weiß nur nicht, ob es jetzt auch der einzige Fall ist. Ich will das immer nicht ausschließen, weil wenn ein Mensch sowas macht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass auch irgendwelche anderen Leute sowas machen würden. Aber
hat er so eine
genau
grüne
deswegen,
Jacke an?
Boah, dunkelgrün vielleicht. Das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen.
Und ich glaube, der hatte so ein bisschen längeres Haar, also so, also länger nicht, aber keine ganz kurze Kurzhaarfrisur.
Nee, genau.
Sondern so ein bisschen
genau.
Schüttelmäßig.
Richtig, genau, so eine Frisur
ist
das.
Biber-Gedenkfriese.
Aber es ist wirklich super dreist, sich dorthin zu setzen und zu sagen, und auch noch zu sagen, ich bete, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, ich bete für sie, dass sie zurückkommt und dass sie das sieht, so nach dem Motto, dass sie zur Besinnung kommt und sich jetzt meldet.
War er selbstgläubig?
Das konnte ich jetzt nicht so rausfinden, aber ich gehe schon stark davon aus, ja.
Okay, weil noch krasser wäre es gewesen, wenn er erst danach so zu seinem Glauben gefunden hätte, in Anführungsstrichen, einfach nur, um das als Vorwand zu nehmen und für sie zu beten, weil sie früher oder als sie noch gelebt hat, gläubig war.
Ja, und was ich auch total unglaubwürdig finde, ist die, also aus irgendeinem Grund, ich kann es wieder nicht genau beschreiben, aber die Abschiedsnachricht auf Facebook zu bekommen statt per Handy. Also
stimmt.
Als Partner, das ist ja, also wir gehen jetzt mal zurück ins Jahr 2012, da war Facebook ja so eigentlich, würde ich sagen, wie Instagram jetzt ist.
Ja.
Und stell dir einfach mal vor, dein Partner verschwindet und du bekommst von ihm eine Nachricht auf Instagram statt per Nachricht. Das wäre doch total seltsam.
Wir reden hier nicht von einem Partner, mit dem man 3 Wochen zusammen ist, sondern die waren verlobt, waren kurz
also
davor zu heiraten.
Die waren kurz davor zu heiraten und dazu ein Fakt, der eigentlich wieder nicht ganz so wichtig ist, aber trotzdem schockend irgendwie, dass der 8. September 2013, wo die Leiche von Maria gefunden wurde, genau auf den Tag, genau ein Jahr nach dem Hochzeitstermin ist. Also sie wollten eigentlich am 8. September 2012 heiraten. Die Einladungen waren auch schon verschickt, was ja auch ein Indiz dafür ist, dass er, also ich dachte, ja, jetzt ist das schon alles verschickt und jetzt das abzublasen, so ist jetzt eine Spekulation, aber das habe ich mir so in dem Moment gedacht. Und vielleicht kann man sich irgendwie, falls man sich damit so irgendwie schon auseinandergesetzt hat, vielleicht hat er irgendwie gedacht, naja, ich mache es lieber auf Facebook, ich habe die Zugangsdaten statt per Handy, weil sie hat ja ihr Handy dagelassen. Das wäre dann auffällig gewesen, wenn es per Nachricht passiert wäre. Ach, komisch irgendwie. Keine Ahnung. Und es ist auch irgendwie so seltsam, dass er den Ring und ihr Handy zu Hause hat. Dass man den Ring zurücklässt, das kann ich irgendwie verstehen, wenn man jetzt von der Theorie ausging, die er ja präsentiert hat, dass sie einfach weggelaufen ist.
Ja.
Aber dann das Handy zurückzulassen, klar, wenn man jetzt nicht geortet werden will oder so. Aber ja, das fand ich auch irgendwie, und er hat es ja auch dann so gezeigt in der Aktenzeichen XY-Sendung, dass das Handy, dass er das Handy besitzt und so. Das war, glaube ich, auch in seiner Nachttischschublade oder irgendwie so.
Ja.
Und das fand ich irgendwie auch krass. Und dann, wenn man das so sieht, ich habe ja mehr Ausschnitte, also ich glaube, die ganze Aktenzeichen XY-Sendung, dazu gibt es nicht mehr diese Originale, wo man wirklich noch den Eindruck hat, dass er einfach ein sorgender Verlobter ist. Die konnte ich halt nicht mehr finden. Ich weiß nicht, ob die nachträglich dann irgendwie gelöscht worden ist, was ich total verstehen könnte, weil man will ja auch dann keine Plattform bieten in dem Sinne, ja. Ich fand es ja auch auffällig, dass einen Monat vor dem Fund genau an dieser Stelle ja nichts zu finden war. Was mir irgendwie impliziert, dass jemand ja über die Ermittlungsschritte vielleicht ein bisschen näher informiert war oder dass eben bekannt war, dass dort schon gesucht wurde und der Täter sich dann gedacht hat, okay, dann werden die da wahrscheinlich nicht ein zweites Mal suchen, beziehungsweise nicht so zeitnah und das dann als Ablageort für die Leiche gewählt hat.
Stimmt.
Also der Gedanke ist mir gekommen, dass die Person, die Schuld an dem Tod trägt, nicht jetzt direkt eingebunden in die Ermittlungen war, aber da schon so ein bisschen näher ja, dran war als ein Fremder jetzt wahrscheinlich. Das ist auch super perfide. Man denkt dann, also jetzt nicht nur an Marias Stelle, sondern auch seine Familie, seine Freunde, Marias Familie. Man denkt, man kennt jemanden, aber eigentlich ist er dann hinterrücks ja erstmal ein Stalker, der sich in jemand anderen verliebt hat und die Person dann auch noch gestalkt hat. Und auch noch einen Sexualstraftäter, was ja dann auf seiner, ja, auf seinem Laptop gefunden werden konnte, dieses Material, wo auch er selbst ja sich an Minderjährigen wohl vergeht.
Ich finde, wenn man das Gesamtbild von ihm so wahrnimmt, dann ist er für mich irgendwie der absolute Narzisst, der glaubt, er könnte in allem anderen überlegen sein und würde nicht gefasst werden. Der hat ja sonst was für Dinge abgezogen. Wir sprechen ja jetzt nicht nur davon, dass er jemanden gestalkt hat, sondern wie du gerade auch sagst und erwähnen wolltest, bis ich da reingegrätscht bin, dass er da Material von, auf dem der Missbrauch von Kindern zu sehen ist, der sexuelle Missbrauch von Kindern zu sehen ist, dass er sowas besitzt, dass er das selbst, warte, stopp, da müssen wir nochmal drauf zurück. Es gibt Material, auf dem er selbst zu sehen ist.
Ich glaube, das waren Fotos, ja.
Der ist ja, in alle Richtungen hat er kriminelle Energie. Und nicht nur genau, kriminelle Energie, also er ist der absolute kriminelle Beweis.
Ja, und was das Narzissmus-Thema angeht, das ist was Wichtiges, was du ansprichst. Denn der Begriff Narzissmus wird ja aktuell ja ziemlich inflationär verwendet, würde ich sagen. Jeder ist ja immer gleich ein Narzisst und so, weil das eben, ja, jeder, der gleich dolle auf sich selber achtet und so. Aber es ist tatsächlich auch psychiatrisch eruiert worden, dass es eben bei ihm diese narzisstischen Züge gibt. Also das ist nicht, ja, es ist nicht einfach nur so dahergesagt, das ist tatsächlich so.
Ja, krass. Man konnte das schon spüren, finde ich, so in den grundsätzlich, wie er sein Leben geführt hat, meiner Meinung nach, hat es schon durchscheinen lassen, dass er auf jeden Fall glaubt, jemand sehr Großes zu sein, der mit allem davonkommt oder diese Grenzen einfach nicht kennt, nicht akzeptiert, nicht respektiert.
Ja. Einige Quellen reden auch davon, dass eines der Mordmotive vielleicht auch gewesen sein könnte, dass er ein bisschen neidisch auf Maria war, denn sie stand jetzt kurz vor dem Abschluss ihres Studiums und ja, also kurz vor dem Eintritt in eine Arbeit. Er war zum Beispiel noch nicht so fortgeschritten in seinem Medizinstudium. Und ja, da sagen einige Quellen, dass er eben darauf auch neidisch war. Aber ja, es kann ja auch ein Zusammenspiel von Motiven sein, was im Endeffekt dazu geführt hat. Und das ist einfach so absurd.
Das wäre ja, dass das Gründe sind. Stell mal vor, er ist mit jemandem, oder stell dir mal vor, du bist mit jemandem verlobt und bist dann neidisch auf die Person, weil die gerade erfolgreich im Leben ist oder? Und irgendwie was erreicht hat. Und das wäre ja krass, aber ist es nicht auszuschließen bei jemandem, der so handelt.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja.
Ja, das war ein sehr, sehr spannender Fall. Der Name Maria Baumer, der kam mir bekannt vor, als du den vorhin erwähnt hast. Und für einen Moment habe ich so drüber nachgedacht, ob ich den jetzt schon kenne. Aber wie gesagt, nur der Name und der Brandkalk, das Detail mit dem Brandkalk, das war was, was mir irgendwie im Kopf geblieben ist, was ich vor kurzem irgendwo mal gehört habe. Die Details des Falls kannte ich aber nicht. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr tragisch. Mal wieder ein Fall, in dem sich das Schlimmste bewahrheitet und vor allem eine der engsten Personen daran schuld ist oder zumindest involviert, ja doch daran schuld ist. Und ja, also ist sehr, sehr intensiv. Wenn ihr dazu jetzt noch ein paar Bilder sehen wollt, dann schaut ihr mal bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast.
mit UE.
Vorbei. Wow, das war jetzt gerade ganz schön gestolpert.
Nicht schlimm.
Da posten wir euch noch ein paar Bilder dazu. Und ansonsten könnt ihr bei unserem Instagram auch immer noch ein paar Reels finden, in denen wir die Fälle nochmal zusammenfassen, euch noch ein paar Bilder dazu zeigen oder vielleicht auch Videosequenzen. Spannend wäre hier natürlich auch mal die Aktenzeichen XY-Sequenz zu sehen, auch wenn du vorhin meintest, man kann die nicht mehr finden.
Nee, also diese Original- Folge kann man, also konnte ich jetzt nicht finden beispielsweise, aber ich habe ja die Quelle, woraus ich die Audios genommen habe, in der Episodenbeschreibung verlinkt. Das ist dann die ZDF-Reportage, da könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Super spannend.
Ja.
Da gibt es das auch nochmal zu sehen so ein bisschen. Also die Stimme ist auch da verzerrt, wie gesagt, das habe ich bewusst so genommen. Ich hätte auch den anderen Sound nehmen können, aber ich habe mich eben dazu entschieden, mich da an dem ZDF-Beitrag irgendwie zu orientieren. Und da ist auch das Gesicht des Beschuldigten bzw. des Verurteilten ist dort auch zensiert.
Ja, dann schaut ihr da mal vorbei, wenn ihr wollt. Und ansonsten könnt ihr natürlich noch andere Folgen von uns hören oder auch mal bei unserem Überdosis Crime Plus Space vorbeischauen. Da gibt es den Link auch in der Episodenbeschreibung. Da ist heute viel zu sehen in der Episodenbeschreibung.
Da geht's
heute ab. Könnt ihr richtig lesen. Und da gibt es zum Beispiel unsere Folgen früher als für alle anderen Leute. Da könnt ihr die Folgen schon mittwochs, also Mittwochnacht, von Dienstag auf Mittwoch, hören anstatt sonntags.
Wir senden ja heute hier fast live. Es ist jetzt mittags am Dienstag. Ich werde jetzt hier unmittelbar danach diese Folge schneiden. Und dann hört sich Saskia die an auf dem Ohr. Und dann geht ihr aber auch online, das könnt ihr aber wissen.
Und ansonsten findet ihr aber unsere großen Folgen auch als Videopodcast bei unserem Überdosis Crime Plus Space. Für die Leute, die uns unterstützen wollen, die unsere Projekte, unsere zukünftigen Projekte unterstützen wollen, ist das natürlich der perfekte Moment, sowas abzuschließen. 2 Euro im Monat, möchte ich nur dazu sagen, ist für viele Menschen nicht viel. Wenn ihr es euch nicht leisten könnt, dann müsst ihr es natürlich nicht machen. Aber wenn ihr es euch leisten könnt und uns unterstützen wollt, dann würden wir uns sehr darüber freuen.
Ja.
Ja, und damit beenden wir diese Folge. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, mit Chinos abschließenden Worten.
Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig.
Ist es jetzt hier vorbei? Ich muss mit dieser Endmoderation noch mal ein bisschen arbeiten.
Du musst es nochmal üben, Saskia.
Crocodile Alligator Elevator.
Dann die. Genau. Alles klar. Wir horchen uns in der nächsten Woche, Leute.
Passt auf euch auf. Ciao.
Tschüss.
Sounds of Crime.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.